Unser heutiger Gast war schon zweimal bei uns. Seit seinem ersten Besuch ist eine Menge passiert. Bei seinem zweiten Besuch teilt er sich ein Panel mit zwei weiteren Gästen. Doch der Reihe nach. Er hat sein Bachelorstudium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen in Konstanz und in Auckland absolviert. Sein Masterstudium in München und an der Columbia University hat er mit einem Master of Science in Technologie und managementorientierte Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen. Er ist RYA Yardmaster und hat während seines Studiums als Skipper, für die Nichtsegler, das ist der Chef auf einem Segelboot, im Mittelmeerraum, der Karibik und Brasilien gearbeitet. Er kennt das Berufsleben eigentlich nur als Chef und seit 2015 ist er Co-Founder und CEO von Personio. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung eine rasante Entwicklung hinter sich und es zählt zu den erfolgreichsten Gründungen, die Deutschland je gesehen hat. In einem Interview fasst es unser Gründer so zusammen: Derzeit hätten wir 100 Mitarbeitende zu Millionären gemacht. Seit 6 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 380 Folgen haben wir uns mit über 450 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Wie gehen Startup-Unternehmer mit den aktuellen Herausforderungen um und was können wir alle von ihnen lernen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Hanno Renner. Und ich bin persönlich echt sauer, dass ich auch beim dritten Mal nicht dabei sein kann. Also es wird eine vierte Folge geben.
Hallo Christoph, freut mich hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Ja, um das mal einzuordnen, es war die Folge, ich glaube 32, 31, irgendwie sowas von On the Way to New Work. Ihr wart damals 63 Mitarbeitende, ich meine, das hatten wir damals auch aufgeschrieben. Und jetzt sitzen wir hier in dem neuen Büro, sind vor Ort in München und ihr seid 1700?
Ja, ein bisschen mehr, ich glaube 1820 gerade.
Das ist eine Reise dazwischen, die passiert ist. Und ich habe dich in der letzten Folge gefragt, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Jetzt hast du eine größere Herausforderung zu beantworten. Wie bist du jetzt seit dem letzten Mal hier hingekommen und welcher Mensch bist du heute?
Also ich glaube, die Frage, was für ein Mensch ich bin, müssen andere beurteilen. Ich hoffe, dass ich mich zwischen den Podcast-Folgen und auch in der Entwicklung von Personio als Mensch nicht gravierend weiterentwickelt habe, aber natürlich habe ich viele Sachen als Unternehmer, als Gründer, als Geschäftsführer von Personio gelernt und lernen dürfen. Das Schöne ist natürlich, das schnelle Wachstum hängt da auch natürlich für viele Mitarbeitenden hier im Team, aber natürlich auch an meiner Stelle eine sehr große Lernkurve automatisch an, die man mitgehen muss und die sehr viel Spaß macht, gerade für Leute, die dazu, das würde ich mich selber zählen, das Schätzen, in kaltes Wasser geschmissen zu werden, das dann nie warm wird und dann permanent immer so ein bisschen das Gefühl hat, ich habe gerade verstanden, wie die Rolle von einem halben Jahr funktioniert hat und jetzt ist sie natürlich wieder anders. Ich glaube, das macht mir sehr viel Spaß und daraus ziehe ich viel Motivation, aber daraus verstehe ich auch, dass ich noch viel lernen kann und muss, um weiterhin der Richtige für die Company zu sein.
Du hast es bei der ersten Folge auch schon ein bisschen erzählt, Segeln spielt eine sehr große Rolle so in deinem Werdegang und den Stationen, die du hinter dir hast. Hol doch nochmal für die, die sagen, ich höre diese Folge zum ersten Mal, ganz kurz aus. Hanno Renner in Short, wie bist du der Mensch geworden, der du bist und wie war der Weg dazwischen? Was waren so die Kernpunkte, die Formative Moments?
Also ich denke, natürlich, also ich gehe, glaube ich, ist nicht effektiv, durch 33 Jahre Lebensgeschichte im Detail zu gehen. Kernpunkte, das ist gerade das Thema, das ist mit dem Skippern angesprochen. Ich glaube, das war insofern eine spannende Zeit, weil ich habe früher gern gesegelt, aber ich komme nicht aus einer Seglerfamilie, meine Familie hat gesegelt. Ich fand einfach das Segeln an sich spannend, habe das irgendwann gelernt, irgendwann während dem Studium als Segellehrer gearbeitet. Aber als ich Skipper geworden bin, war das auch so ein Moment, wo ich eigentlich nicht so richtig wusste, was ich tat. Also ja, ich habe die Yachtmaster-Zertifizierung zuvor in der Intro gemacht, das bekommen natürlich. Ich weiß, wie ich ein Boot lenke, aber ich war da sicher genauso auch erstmal überfordert von der Verantwortung, dann damals mit 10 Personen auf dem Boot zu sein, die im Endeffekt du für deren Sicherheit und so weiter zu verantwortlich bist. Und ich glaube, dieses, und das war mit vielen anderen Dingen, die ich früher auch im Leben gemacht habe, war, dass ich mich gerne immer wieder in Situationen gebracht habe, wo ich eigentlich noch nicht so richtig wusste, was ich mache und dabei dann aber mich in diesen Discomfort-Bereich zu begeben, um dann zu lernen und dann daraus was zu wachsen. Und ich glaube, das ist das, was mir dann auch leicht gemacht hat, in eine Gründung zu gehen. Nicht, weil ich habe überhaupt keinen Hintergrund. Meine Eltern sind beide Lehrer. Die fanden das eher irritierend, dass ich jetzt irgendwie ein Unternehmen gründen will. Ich habe das sicher auch nur durch mein Studium am CDTM den Zugang dazu gefunden und überhaupt verstanden, dass es ein Berufszweig ist, den man wählen kann. Oder eine Karriere. Aber gleichzeitig war diese Voreinstellung damit okay zu sein, in einem Bereich zu sein, wo ich eigentlich noch nicht weiß, was ich tue. Und das dann lernen, war sicherlich was auch in vielen Dingen, die ich in meinem Leben vorher gemacht habe, wichtig waren.
Ich hatte ja Michael in der Intro geschrieben, du bist quasi immer Chef gewesen, von deinem ersten Job an. Gibt es irgendein Korrektiv, gegen das du schaust, okay, wie messe ich das? Weil ich sag mal, Chef von ein paar Leuten zu sein, Chef von einem Schiff zu sein und Chef von 1800 Menschen zu sein, unterscheidet sich ja an gewissen Punkten. Oder ist es für dich immer ähnlich?
Also, natürlich sind es verschiedene Dinge, die an jeden Stellen aussehen. Und auch heute ist natürlich, ich nenne mich ungern Chef, finde es auch mal komisch, wenn man Chef zu mir sagt.
Natürlich ist bewusst so formuliert, damit es ein bisschen trigger ist, ja klar.
Aber
wie nennst du dich denn?
Ich spreche selten über mich selber, aber ich würde sagen, man hat in der Rolle, die du gerade beschrieben hast, egal wie man die jetzt nennt, hat man eine gewisse Verantwortung. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtige und das ist nicht eine Verantwortung. Und da geht es nicht um mich, da geht es um was von einem Boot, die Leute von mir brauchen. Im Zweifel wollen die erstmal einen schönen Urlaub haben. Die bezahlen mich und das Boot geliehen da, um da einen schönen Urlaub zu haben. Das war meine Verantwortung. Und als Nebenverantwortung wollen die natürlich auch sicher und gesund und am Leben wieder zurück in den Hafen kommen. Und das ist eine Verantwortung, die ich zu erfüllen habe. Und da geht es jetzt nicht darum, was ich machen will, sondern wie kann ich diese Verantwortung erfüllen. Und ich glaube, das Gleiche überträgt sich auch hier im Unternehmen. Es geht in meiner Rolle um eine Verantwortung für mein Executive-Team, dass ich die entwickle, unterstütze, bei ihrem eigenen Wachstum helfe. Es geht um eine Verantwortung um unsere 1800 Mitarbeiter. Es geht um eine Verantwortung um unsere Kunden, die natürlich auch teilweise mit dahergehen. Zum einen muss ich sicherstellen, dass es im ganzen Team geht und ich muss sicherstellen, dass wir das richtige Team haben, um für unseren Kunden einen Mehrwert zu leisten und ultimativ auch eine indirekte Verantwortung gegen unsere Investoren, wobei ich immer sage, eigentlich geht es um die Kunden, um die Mitarbeitenden. Wenn ich das gut mache, dann sind die Investoren auch happy. Aber natürlich sind da und nicht mal so die Funds, die wir jetzt drin haben, sondern das Geld dahinter. Da kommt Geld aus Pensionskassen, das investiert wird in uns, um irgendwann wieder Renten zu bezahlen. Und das müssen wir verwehren. Und das ist auch eine Verantwortung. Und ich glaube, deshalb zusammenfassend ist es immer eine Verantwortung, die man hat in dieser Rolle. Und dann geht's oder mein Treiber ist dann immer, die maximal zu erfüllen. Und dann bin ich auch glücklich mit mir, weil ultimativ vielen Leuten geht es um den Purpose und den Impact, den sie haben können. Das ist was einen dann zufrieden macht und nicht fühle ich mich jetzt gut, weil ich gerade X oder Y mache in meiner Rolle, sondern werde ich der Verantwortung von verschiedenen Anspruchsformen gerecht.
Es gibt in der Gründerszene in Deutschland und auch USA geprägt natürlich auch viele Gründer, die dann ab gewissen Punkten aussteigen, beiseite treten oder sagen, das ist nichts für mich. Bei dir hatte ich das Gefühl schon auch ganz von Anfang an und wir haben ich glaube, das muss man einmal einordnen dazu sagen, es gibt einen Teil einer gemeinsamen Reise, also Blackboard Personio, ihr seid Kunde und umgekehrt nutzen wir euch und so weiter. Aber wir treffen uns hier eben als zwei quasi Köpfe, die sich einfach persönlich unterhalten, nur dass das einmal vom Tisch ist. Aber es gab so einen Moment, wo ich dachte, krass, ich kann mir bei dir sehr gut vorstellen, dass du das wahrscheinlich sehr lange machen wirst. Und jetzt ist das schon auch eine ganze Weile. So, ich glaube, 2015 ging es ja los. Und es fühlt sich so an, als wenn du sagst, das ist quasi wie mein Schiff und ich segel das jetzt immer weiter durch. Also du wirkst halt überhaupt nicht hektisch, nicht aufgeregt, nicht irgendwie, das muss jetzt alles passieren und die Checkboxen müssen abgehakt werden. Woher kommt diese Ruhe, die du dabei ausstrahlst und bewahrst, mit der du das durchsegelst? Weil es gibt ja doch durch schon auch Ups und Downs in so einer Phase. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen.
Also es gibt sicher wahnsinnig viele Ups und Downs. Ich glaube, das Wichtige ist, und du hast vorher gesagt, viele treten irgendwann zur Seite oder verkaufen auch ein Unternehmen irgendwann. Und ich glaube, das hat manchmal einfach persönliche Motivationen und Gründe und manchmal vielleicht, also manchmal die Person strebt auf einen Exit, auf ein finanzielles Event hin, um dann ein anderes Leben zu führen, oder die Person fühlt sich irgendwann in der Rolle nicht mehr wohl und dann ist das der Grund, vielleicht zurückzureden. Und dann ist es oftmals vielleicht auch das Bessere fürs Unternehmen. Beide Fälle treten bei mir nicht zu. Ich bin nicht finanziell getrieben, das ist nicht der Grund, warum ich Personio mache, und es ist auch nicht so, dass ich aktuell bisher hoffe ich, dass ich meine Anspruchsgruppen, die ich vorher erwähnt habe, gerecht werde. Und solange ich das werde, sehe ich auch nicht, mir macht es wahnsinnig Spaß. Ich habe vorher gesagt, mir macht es Spaß, dieses Lernen permanent weiter herausgefordert zu sein. Ich bin sicher, solange wir wahnsinnig schnell wachsen, werden die nächsten Jahre und Jahrzehnte auch noch viele Herausforderungen mit sich bringen. Und daher gibt es für mich keinen Grund, da zu gehen. Und ich glaube, das Wichtige ist, zumindest in meinem Kopf, ist ja jede Stufe, die wir erreichen, immer nur, wieder gibt uns das Recht, wieder höher zu ziehen und größere Ambitionen zu haben. Und das war sicher, während die Ambitionen mal so formuliert waren von Anfang an, wir wollen die führende HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen werden, das haben wir 2016 mal so auf die Flipchart geschrieben, also so ein Founder-Offsite gemacht haben. Aber anfangs versteht man natürlich nicht, was das genau heißt. Aber jetzt über Zeit haben wir halt gemerkt, okay, krass, wir hatten wirklich sehr viel Glück auch mit dem Timing. Wir waren in der richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir haben sicher auch deshalb auch sehr, sehr hart gearbeitet natürlich, um Sachen dann für unsere Kunden gut zu machen. Haben inzwischen über 10.000 Kunden gesehen. Aber auch da gibt es noch sehr viel zu tun, was wir produkttechnisch besser und weiterentwickeln können. Und B, gibt es auch vom Markt einfach noch ein Riesenpotenzial. Und deshalb irgendwann merkt man, okay, das kann wirklich was hier oft so fancy generational company genannt werden kann. Wir können hier wirklich eins der größten Softwareunternehmen der Welt aufbauen. Und jede dieser Stufen unlockt halt diese nächsten Steps der Opportunity. Und das ist auch das, was mich dann wahnsinnig begeistert, da dran zu bleiben und halt auch zu zeigen, dass, ich meine, ihr verkauft viele, viele Software weiter, das sind oft amerikanische Softwareunternehmen, weil die aktuell halt sowohl im beraten als auch im beruflichen Bereich die führenden Lösungen sind. Und für mich gibt es keinen Grund, warum diese Unternehmen nicht aus Europa kommen können. Und das ist eine der großen Motivationen, wo wir dranbleiben wollen, unabhängiges Unternehmen über viele Jahre oder Jahrzehnte aufzubauen.
Das sieht man dir auch an den leuchtenden Augen an, wenn du das erzählst. Und es steht eben auch drauf, The People Operating System. Und ich gehe da total mit. Also Fan der ersten Stunde. Wir haben es dann ja sofort selber eingesetzt und jetzt gesehen eben auch, wie viele von unseren Kunden das im Einsatz haben und eben sich drauf verlassen. Lass uns mal ruhig ein bisschen auf das Thema, wie ihr euch jetzt organisiert, vielleicht mal angefangen von deinem Executive Team, Sachen, die du teilen kannst, wo du sagst, da hast du dir Inspiration geholt oder so strukturiert ihr euch den Tag, um das alles zu leisten. Und bis hin zu, wir sitzen hier in wirklich sehr, sehr coolen Räumen und man merkt deutlich, hier ist viel Gedanke reingeflossen, wie es geht. Und du sagtest letztes Mal auf der Bühne, dass euch das Thema vor Ort auch besonders wichtig ist. Also, dass wir mal ein bisschen in diesen operativen Part eintauchen. Aber vielleicht mal angefangen mit dem Leadership-Team und wie du das führst, aufbaust, was ihr so vielleicht für Eigenheiten entwickelt habt, auch in der Corona-Zeit.
Ja, also ich glaube, zum Ersten, ich glaube, das gilt für jedes Unternehmen und jeder versteht es, aber jeder Hire ist natürlich wahnsinnig kritisch und besonders ein Executive einzustellen ist wahnsinnig kritisch. Und deshalb haben wir für jeden meiner Direct Reports habe ich sehr viel Zeit investiert, die zu finden. Teilweise bis zu, ich glaube, den längsten Hire, den wir je hatten, waren irgendwie 18 Monate, wo wir die Rolle unbesetzt gelassen haben, bis wir die richtige Person gefunden haben. Im Durchschnitt waren es wahrscheinlich so 6-7 Monate. Und viele sagen ja, auch wenn eine Search Firm spricht, auch jetzt kürzlich gerade für eine Search, die wir hatten, hat auch die Search Firm gesagt, ja, so im Schnitt 75 Tage oder so immer ist unser Fill Rate. Ich be my guest, ich bin glücklich, wenn wir die Rolle nach 75 Tagen gefüllt haben. Und natürlich in jedem Startup, auch bei uns, so schnell wie möglich und am liebsten, wenn man verstanden hat, dass man die Rolle braucht oder vielleicht jemand geht oder sowas, dann will man das natürlich am liebsten gestern schon ersetzt haben. Aber ich glaube, diese Zeit zu nehmen, da wirklich die richtigen Personen zu identifizieren, sowohl inhaltlich als auch vom Timing, als auch von dem kulturellen Fit, ist wahnsinnig wichtig. Und deshalb, und das geht manchmal wahnsinnig lang. Da gibt es für viele dieser Rollen auch manchmal gar nicht so viele Leute auf der Welt, die überhaupt in Frage kommen. Und dann gibt es viele persönliche Gründe, die dagegen sprechen. Und dass wir zum Beispiel jetzt Maria, unsere CPTO, letzten Herbst aus San Francisco mit Familie und Kindern und Hunden und Katzen hier umziehen konnten, die davor bei Facebook mit 2.500 Leuten ein Riesenprodukt-Team geleitet hat. Das war dann auch basierend auf einer sehr langen Suche, Dedication, diese Person, die richtige Person zu finden und dann dieses die auch zu, dann halt auch ein Setup zu finden, wo es bei jemand gerade passt.
Ab wann bist du da involviert dabei?
Von Anfang an.
Von Anfang an.
Ja, ich, das, auch, das macht auch, also wir haben ein fantastisches Recruiting-Team, die ganz viele tolle Sachen machen, aber Executive Search, da arbeite ich mit einer meistens externen Search-Firm und da mache ich von ersten Briefing jede Woche einen Call mit denen und auch da sage ich auch den Search-Firms, das, natürlich stelle ich die an und denen zahlt man ja immer auch ein Heidengeld, dass sie einen supporten, diese die Rollen zu finden, aber mir geht es nicht darum, ich habe euch jetzt bezahlt, ihr müsst arbeiten, mir geht es darum, die richtige Person zu finden. Das heißt, ich mache wahnsinnig viel Co-Outreach mit denen. Wenn wir jemanden identifizieren und die sagen, ja, wir haben jetzt schon dreimal nachgefragt, die Person hat nicht geantwortet, ja, dann schreibe ich jetzt die nochmal an oder ich schaue nochmal, kann ja einer von unseren Board-Membern da vielleicht rein und so. Also einfach dieses wirklich sich so practice what you preach, wenn Hiring wichtig ist, dann musst du es halt einen wichtigen Teil deiner Zeit einnehmen und exec hiring sowieso.
Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und wie ihr ja schon in der aktuellen Folge gehört habt, wir betreuen bei Blackboard auch das Thema Tech im Unternehmen, sprich die Tools, mit denen ihr zusammenarbeitet. Und das ist eben nicht nur etwas wie die Google Cloud oder auch Microsoft 365, sondern dazu gehören eben auch Tools, um eure Accounts sicherer zu machen. Wir sind deswegen bei Blackboard seit 2019 Keeper Partner, Keeper Security. Das ist ein Tool, was euch dabei hilft, die Passwörter im Team sauber zu teilen und zu verwalten. Und das ist natürlich sehr viel besser als das, was in vielen Firmen vielleicht läuft, wenn man sagt, man hat die Passwörter irgendwo geteilt oder gibt sie ab. Ihr könnt damit eben sehr viele Dinge tun, wenn ihr zusammenarbeitet und vor allem auch individuelle Passwörter haben. Was wir aber bei Blackboard machen können, ist, euch dabei zu helfen, das wirklich sauber einzuführen und die diversen Herausforderungen bei der Einführung im Griff zu haben. Wir schauen über den Tellerrand, wir machen das nicht nur nach Schema X, sondern eben bei den vielen, vielen Integrationsmöglichkeiten, die ihr bei Keeper habt, die aus unserer Sicht einmalig sind, wirklich darauf zu achten, dass das perfekt in eure Tool-Landschaft passt. Geht auf die Seite blackboard.com/keeper, schaut euch mal an, was mit Keeper möglich ist und unser Team, unser Tech-Team bei Blackboard, die sich eben auch sehr gut mit den Kollaborationstools und Keeper auskennen, sei es externe Directories, IDPs, Azure, Active Directory, Google Cloud, OneLogin und Okta und. Das ist eine sehr breite Kompetenz, die wir im Team haben. Und wie gesagt, ganz konkret, wenn ihr sagt, wow, Passwörter managen, Keeper im Griff haben, dann geht mal auf blackboard.com/keeper. Dann helfen wir euch dabei, das perfekt einzuführen, so wie wir es zum Beispiel auch in anderen Firmen schon gemacht haben. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Ich gehe mal davon aus, ihr benutzt euer eigenes Tool, um das Recruiting auch zu managen. Also wir haben zumindest euer Tool auf jeden Fall auch im Einsatz definitiv. Das hilft schon mal sehr. Aber vielleicht in dem Prozess, und das ist aufwendig, aber das ist etwas, wo viele Leader natürlich sagen, ja, ich gehe da voll rein. Also alle Top-Leader geben das weiter. Jeder hat ja aber auch ein bisschen einen anderen Blick auf, worauf achtest du in Gesprächen, was fragst du? Gibt es so Dinge, die du über die Zeit gelernt hast, wo du gemerkt hast, die geben dir sofort ein Gefühl für eine Person und damit kannst du arbeiten?
Also es hängt sehr stark natürlich von der Rolle und vom Level ab. Was ich bis heute auch immer noch mache, sind Founder-Interviews. Das ist jetzt nicht für Exec-Rollen per se, sondern einfach für alle möglichen Rollen across the company. Wir haben inzwischen auch Barraiser, um so langsam mal sicher mich ein bisschen zu bridgen. Aber bis wir 1000 Mitarbeitende waren, habe ich wirklich eigentlich fast jede Person interviewt, die zu den Final Stages kam. Und da, das sind nur 15 Minuten. Und eine Sache, die ich da immer mache, ist erstmal die Person zu fragen, was sie, wenn sie mir auf dem weißen Blatt Papier beschreiben müssten, was ihnen eigentlich wichtig ist bei der nächsten Rolle, also die zwei, drei wichtigsten Dinge. Und dann anschließend lasse ich sie, vielleicht noch ein, zwei Fragen dazwischen eingestreut, aber dann lasse ich sie erklären, wenn sie mir jetzt die Rolle bei Personio beschreiben würden, als ob ich nicht wüsste, was die Rolle bei uns machen würde. Und dann erklären sie diese Rolle, dann versuche ich diese zwei Sachen übereinander zu legen. Und es ist relativ interessant, wie viele Leute einem auf dem weißen Blatt Papier irgendwas erzählen, und dann drei Minuten später für eine Rolle, Entschuldigung, sich auf eine Rolle bewerben, die eigentlich gar nicht das abbildet. Und da kann man, finde ich, lernt man relativ viel dafür, wie stark. Und manchmal ist es natürlich auch perfekt zusammenpassen. Du merkst, die Person hat verstanden, was sie eigentlich will, was sie sucht und was auch bei in der Rolle gerade gebraucht wird. Und das finde ich immer eine sehr, sehr zwei Fragen, die ganz spannend sind.
Das ist interessant, das habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. Also eher dann auch, wobei es geht auch in diese Richtung Problemlösungsdenken, Orientierung. Also wenn du so ein Brain-Teaser gibst und sagst, okay, wie löst du die Aufgabe, um zum Lösungsweg zu kommen? Nur du beziehst es eben schon direkt aufs Unternehmen.
Ja, und auf die Rolle. Wissen die, was sie wollen und was auch in der Rolle gefühlt ist? Auch wenn bei uns, wenn mir jemand sagt, ja, nee, ich finde die Rolle bei Personen total spannend, und weil da werde ich ja so viel, dann durch die Gegend chatten und Kunden besuchen und sagen, naja, also das ist halt eine Inside-Sales-Rolle, du wirst gar nicht so viel durch die Gegend fahren und dann so, ah, okay. Und das ist halt, ich meine, das ist ja gerade genauso wichtig, die richtige Person zu finden, wie dass die Person auch die richtige Person für die Rolle ist und auch das will, was sie anzubieten haben und das abzuprüfen im Interview, finde ich immer.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Das ist eine der Kernthemen bei New Work, ist ja wirklich auch diese Frage, ne? Finde raus, was du wirklich, wirklich willst und dieses wirklich auch zweimal zu prüfen. Das heißt, bei euch schon direkt eingebaut in dem Interviewprozess. Jetzt habt ihr, ich glaube, das hatte ich auch mal geteilt in einem Video, ihr habt eine Studie in der Corona-Zeit gehabt über Remote Worker. Also wie viele sich denn doch distanzieren vom Unternehmen, nicht mehr verbunden fühlen. Du sagtest, ihr macht sehr viel vor Ort. Gib vielleicht erstmal nochmal aber einen Blick auf, wenn du es hast, diese Studie und die Blicke nach draußen, was dann in den Unternehmen passiert ist in den letzten Jahren, auch gerade durch Corona, mit der Erfahrung, die du gerade beschreibst, was du wirklich willst.
Genau, also ich glaube, das größte Problem ist, also alle fragen natürlich jetzt, was ist richtig oder falsch, ja, und jetzt geht PicTech wieder zurück ins Office, sollen wir jetzt alle zurück ins Office gehen? Ich glaube, es gibt gar nicht so ein richtig oder falsch. Sowohl fürs Unternehmen kann jedes sich. Ich kenne genug befreundete Gründer, die fully remote Companies fahren und das funktioniert für die. Und es gibt welche, die komplett Office, und wir sind sicher auf der, wir nennen es Office First Remote Friendly, so ein hybrides Modell. Wahrscheinlich meiste sind irgendwo auf dem Hybrid-Spektrum. Wir sind aber ein bisschen mehr leaning to Office than vielleicht die meisten anderen. Ich glaube, das Wichtigste ist, diesen Match zu finden. Was du willst, und passt es auch zum Unternehmen und auch zu den Mitarbeitenden. Und gerade wenn du jetzt natürlich in dieser Nach-Post-Covid-Dream-Model, hat sich vielleicht die Erwartung von manchen Mitarbeitern verändert, muss man halt auch ehrlich sein, was will ich jetzt, und dann klar kommunizieren, um auch die richtigen anzuziehen. Weil ich erinnere mich noch in der ersten Wochen der Pandemie, wo wir alle ins Homeoffice natürlich gegangen sind und ich jeden Abend um 7 und 8 komplett depleted war, weil ich den ganzen Tag Videocalls gehabt habe und ich einfach als eher extrovertierte Person wahnsinnig müde war. Und dann habe ich danach mal mit meinem Mitgründer gesprochen und er meinte, nee, er hat jetzt gerade seinen Urlaub gecancelt, weil er braucht gerade keine Erholung. Ihm geht's so gut, das ist viel entspannter als davor im Büro immer diese ganzen Leute, und das ist irgendwie viel anstrengender für ihn. Also auch allein das zeigt ja schon, dass es halt für verschiedene Leute das richtige Setup gibt. Und natürlich kann man ein gewisses Flexibilität als Arbeitgeber anbieten, um verschiedene Stereotypen für gewisse Rollen anzubieten. Aber bei manchen Sachen muss man auch immer eine Meinung haben und die klar kommunizieren, sowohl an die Mitarbeitenden, die im Team sind aktuell, als auch für jeden, den man anzieht. Weil sonst kommt jemand zum gleichen Thema, wie du vorgesagt hast, mit einer Erwartung rein. Ich will aber eigentlich immer remote arbeiten, weil für mich das ist wahnsinnig anstrengend im Büro, und jemand anders umgekehrt. Und dann sollen die zusammen im Team arbeiten und das Team ist vielleicht dysfunktional.
Ja, und was du sagst, hat natürlich viel, ich denke jetzt wieder an die Segelanalogie für Leute, die nicht segeln, also Manöver, wenn du ein Manöver ansagst, dann bist du da sehr klar, und da wird halt auch nicht diskutiert von Seiten der Crew aus, ob das jetzt eine gute Idee ist, gerade eine Halse zu fahren, weil du entschieden hast in dem Moment, Halse kann bei viel Winden sehr krasses Manöver sein, und wenn der Baum dann rumschlägt, auch sehr gefährlich, und da gibt es ja sehr, sehr, sehr klare Kommandos. Und ich habe dich auf der Bühne, auf der Bits and Pretzels, als du das gesagt hattest, ich hatte dich danach gefragt, glaube ich, da ging es nämlich auch um das Arbeitszeitgesetz und generell auch Remote und Flexibilisierung, darüber haben wir gesprochen. Und du warst da sehr klar, du sagtest nämlich eben, wir sind Office First, Remote Friendly. Und ich beobachte, dass diese Klarheit in einigen Unternehmen fehlt. Die werden sehr getrieben von Mitarbeitenden, die sagen, wir wollen das jetzt aber so und sind sich dann unsicher, wie sie das tun und organisieren. Jetzt sind das viele Kunden von euch. Hören die denn, wie ihr das macht? Oder kriegen die auch, können die quasi bei euch auch abschauen zu sagen, okay, vielleicht übernehmen wir ein Stück dieser Klarheit und entscheiden es einfach? Oder wie war der Weg bei euch?
Also wir versuchen natürlich alles zu teilen, auch mit gerade mit unseren Kunden und auch wieder Dinge, die wir von Kunden lernen, für uns selber, aber auch für andere Kunden. Also wir haben eine große Community, wir haben einige Konferenzen und so weiter, die Hack-Konferenz, wo wir Leute zusammenbringen, um genau solchen Austausch zu facilitieren und natürlich auch unseren Input mit reinzugeben. Aber genau wichtig ist eben, wie du sagst, diese Klarheit sollte nicht kommen, weil Personio oder ein anderes Unternehmen, wie gesagt, vorher, wenn man sich jetzt an Google orientiert und ja, die waren erst alle remote und jetzt auf einmal schwingen sie alle zurück ins Büro und ich habe neulich gehört, dass sie minutiös tracken und wenn du, ich glaube, du musst jetzt 3 Tage im Büro sein und wenn man nur 2,7 Tage im Büro ist, dann kriegt man ein Warning Letter, dass man bitte beim nächsten Quartal 3,1 mindestens im Büro sein muss und so weiter. Und soll ich mich jetzt, wenn ich davor als ein Unternehmen Googles Vorbild gefolgt habe, soll ich jetzt wieder umschwingen und ja, den auch voll? Ich weiß es nicht. Das ist halt, es ist nicht eine, da gibt es kein richtig oder falsch. Und deshalb will ich auch nicht, dass jetzt der Personio-Weg der richtige ist. Es hängt ja sehr auch an, auch selbst innerhalb von Personio fahren wir, also innerhalb von diesem generellen Konstrukt auf Company-Level fahren wir auch unterschiedliche Strategien pro Teams. Es gibt manche Teams, das ist wahnsinnig wichtig, dass die genug Zeit zusammen verbringen und in anderen ist es weniger wichtig. Deshalb gibt es manche Positionen, die wir überhaupt gar nicht erlauben für Remote-Rollen und andere wiederum, wo wir sagen, ja, das ist total fein, du kannst auch remote die Rolle machen. Oder manche, wo wir sogar wollen, wie wir zum Beispiel, wir rekrutieren sehr viel, gerade im Product Engineering Design Bereich, auch aus den USA. Das heißt, wir haben jetzt 3 Recruiter, die remote in den USA arbeiten und das wollten wir natürlich so, weil dann sind in der gleichen Zeitzone wie die Leute, die wir dann dort hiren und teilweise relocaten. Und das ist natürlich, also es muss sehr intentional sein,
glaube ich. Ja, Augen auf bei der Berufswahl, aber auch beim Vorstellungsgespräch, wenn dann klar danach gefragt wird, macht definitiv Sinn. Jetzt habt ihr von den Räumen her, ich habe jetzt so ein bisschen Überblick hier bekommen auf jeden Fall und ganz was, also schon ein Ticken anders als beim letzten Mal, alleine von der Größe her, sehr angenehm Empfang, Kaffee, also so die typischen Sachen, die man eigentlich so in den amerikanischen Startups dann teilweise kennt. Aber wie ich dich kenne, habt ihr euch wahrscheinlich ein bisschen mehr Gedanken noch dazu gemacht, warum ihr dann eben auch das Büro so gestaltet, wie es ist. Und Räume sind ja nun eben auch mal ein großer Teil von neuem Arbeiten.
Ja, also ich glaube, es gibt natürlich sehr, sehr, können wir jetzt einen eigenen Podcast über Bürodesign und was wir alles gelernt haben in der Zeit auch machen. Ich glaube, was extrem wichtig ist, ist, dass mit Büro, wie auch mit anderen Perks, das sollte jetzt nicht so ein, ja, das so ein MeToo, ja, das muss man halt jetzt machen und dann sind wir cool, dann sind wir jetzt ein Startup, weil wir ein cooles Büro haben oder ein cooles Startup, wie auch immer. Sondern, also erstmal ist für mich das eine Reflection, ins Büro zu investieren, ist wenn man auch eine Bürokultur hat, eine Widerspiegelung, dass uns Mitarbeitende wichtig sind und dass uns wichtig ist, dass die sich wohlfühlen und das ist, und das, dafür muss es erstmal, natürlich will ich irgendwie in einem Umfeld sein, wo ich wohlfühle und das natürlich dann auch funktional sein. Da haben wir sehr viel auch wieder bestehende Office-Flächen teilweise redesigned, wenn wir gemerkt haben vom Team, okay, das funktioniert eigentlich nicht und hier, das sieht zwar irgendwie schick aus, aber das ist eigentlich uncool und unpraktisch.
Ein paar Beispiele, wo du sagst, da seid ihr drüber gestolpert und das hat nicht funktioniert?
Also wir haben zum Beispiel unten in einem, also wir zwischen mehrere Stockwerke und in einem der Stockwerke haben wir solche großen zweistöckigen Glotze, wo man oben drauf sitzen kann mit coolen Aussicht über die anderen Desks und irgendwie so eine ganz coole Treppe hoch und dann haben wir da oben so Couches drauf, wo man dann sitzen kann. Da sitzt halt nie jemand, weil es irgendwie das laut da oben und irgendwie ist die Luft auch nicht so gut oder irgendwie ist es, oder man sitzt nicht gut. Ich kann dir genauen Feedbacks von dem Ding, aber wir haben jetzt gesagt, okay, die müssen wir eigentlich abschaffen und durch nochmal mehr Meetingspace und Telefonzellen ersetzen, die abgeschlossen sind, weil das eigentlich gerade das größere Problem ist. Also so Dinge zu lernen oder auch in anderen Räumen, wo wir eben auch gemerkt haben, okay, da sitzen wir eigentlich viel zu eng für gewisse Teams und andere Teams sitzen wiederum zu weit auseinander. Also wie können wir Teams, die zusammenarbeiten müssen, gut zu co-locaten? Also und da auch über Departments hinweg. Das war auch ein großes, werden anfangs immer Departments fixed, aber es gibt halt aus manchen Departments Leute, die zum Beispiel in unserem Payroll-Bereich gibt es halt Leute aus einem Custom Experience, aus dem P-Tech, also im Product Engineering-Bereich, die sehr eng zusammenarbeiten müssen, während andere Teams aus den Bereichen weniger eng zusammenarbeiten und die dann wiederum zu co-locaten. Also solche Dinge sind da sehr wichtig und dann natürlich auch gewisse Retouren. Wir haben seit 2015 tatsächlich damit angefangen, jeden damals Freitag, inzwischen war es Donnerstagabend, ein All-Team-Meeting zu machen, auch heute Nachmittag wieder. Und da wir brauchen natürlich nicht nur hier in München, wir haben inzwischen 7 Offices und für all diese Offices brauchen wir natürlich dann auch ein Space, wo wir halt dann Donnerstagnachmittag die Leute zusammenkommen können und das All-Team hosten.
Das heißt, sind die connected oder sind die jeweils dort vor Ort?
Die sind connected. Das ist auch, also auch die Technologie spielt natürlich eine große Rolle. Also wir haben inzwischen in jeder Location auch ein Streaming-Setup, wo dann, also ich schaue auch, dass ich sehr viel unterwegs bin in verschiedenen Büros und das All-Team verschiedenen Locations hoste, jede Woche woanders. Aber dann sind natürlich auch heute Nachmittag hoste ich jetzt von hier von München und dann kommt der nächste Speaker vielleicht in London auf die Bühne und danach jemand in Barcelona und dann in Amsterdam. Und dass da wirklich das von allen Locations überall hin gestreamt wird, aber gleichzeitig auch für alle Remote-Leute eine gute Experience ist, wo sie teilnehmen können, reagieren können und so weiter. Solche Dinge sind natürlich auch wichtig, die man sowohl durch die Technologie entsprechend aufsetzen muss, aber auch den Space dafür haben. Und wir öffnen gerade hier einen großen neuen Event-Space, wo wir genau dieses All-Team dann für bis zu 2000 Leute hosten können.
Okay, wow. Das ist dann schon die Betriebsversammlung, die dann da anrückt, wenn das bei bestimmten Firmen das ist. Ist natürlich aber auch genau dieses Thema Hybrid. Du hattest es eben angedeutet, wie aufwendig das dann ist. Ne? Also wenn du sagst, leaning more to the office. Also es gibt, die meisten Firmen haben mittlerweile ein hybrides Setup, das ist eine Realität geworden. Es ist nur wahnsinnig aufwendig, die Kollaboration dort richtig halt hinzubekommen. Office ist ein Kollaborationstool. Wenn wir jetzt mal auf die mehr digitale Seite gucken und vielleicht mal deinen Alltag, der einfach sehr voll und sehr getaktet ist, was sind deine Dinge, mit denen du am besten den Überblick behältst? Also es gibt ja diverse Tools, die im Einsatz sind, aber gerade um beide Welten miteinander zu verbinden, wenn du nicht überall sein kannst.
Also ich meine, für die absoluten Basics, glaube ich, ist es nicht weiter überraschend. Wir arbeiten intern mit Slack, Zoom und dann der G Suite. Und natürlich nutze ich alle diese Tools jeden Tag quasi unterbrochen. Und natürlich, dass die alle gut funktionieren, sowohl mit was im Slack geteilt wird oder der Zoom-Kalender, dann das Zoom mit Google gelinkt ist und wiederum mit dem lokalen, meinem Office hier mit dem Video-Setup dort. Also diese Sachen alle gut interagieren, ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann ist es für mich persönlich in meiner Rolle auch sehr, sehr wichtig, dass ich permanent die Routinen, weil jede Führungskraft wahrscheinlich, sogar jede Rolle, die irgendwo mehr als nur eine individuelle Verantwortung hat, ist natürlich immer, man hat immer viel mehr zu tun, als man in einem Tag, in einer Woche hinkriegen kann. Und wenn man sich dann gewisse Kalenderroutinen mal rein hat, dann hat man da immer sein Weekly und da sein Management, Executive Meeting und da das All-Team und so weiter. Und dann ist relativ schnell der Kalender voll mit wiederkehrenden Meetings. Also die eine Sache, die wir jetzt auf Company-Level eingeführt, ist, was wir Winning Wednesdays nennen, also wirklich mittwochs Meeting freizuhalten, also zumindest interne Meetings, natürlich Customer Calls und solche Sachen passieren weiterhin, aber intern keine Meetings zu machen, damit die Leute sich da, inklusive mir selber, auch ein bisschen auf ihre Kernsachen fokussieren können. Aber dann eben auch jedes Quartal mache ich das immer mit meinem Chief of Staff zusammen, zu reviewen, wie sieht eigentlich mein Kalender gerade aus und ist das allein mit meinen Prioritäten oder sollten wir manche Meeting Cadences wieder umschmeißen oder absagen oder wird mal eine Zeit lang jeden Monat ein Monthly Business Review gemacht mit irgendwie den 60 Most Senior Leaders. Das war im Nachhinein einfach sehr viel Zeit investiert, das vorzubereiten, das hinterher dann alle in diesem Call zu sitzen und inzwischen machen wir das asynchron und schicken das halt rum und sammeln Kommentare ein und diskutieren vielleicht ein paar Outcomes in kleinen Subgruppen dann. Und also ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich immer wieder alles, was man macht, zu hinterfragen und dann natürlich mit den Unternehmenszielen, Departmentszielen und so weiter übereinander zu legen und sagen, macht das gerade noch Sinn und das halt dann immer wieder weiterzuentwickeln.
Und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung mit einem besonderen Format. Ich interviewe jetzt mal Michael zu dem, was er macht, wenn er keine Podcasts aufnimmt. Da gibt es nämlich ein Produkt von Michael und Swantje.
Genau, das ist sehr lieb, dass du mich fragst, Christoph. Darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Es ist das New Work Master Skills Executive Programm. Das starten wir im November zum 5. Mal. Wir bauen da gerade eine wirklich tolle Community von Führungskräften auf. Die Teilnehmenden sind so zwischen Ende 20 bis 60 aus unterschiedlichsten Branchen, von Mittelstand, kleiner Mittelstand bis hin zu weltweiter Sieger bei Great Place to Work. Wir haben alles dabei aus unterschiedlichen
Themengebieten, sodass wir sehr diverse Gruppen haben, auch immer mehr Frauen als Männer bei uns im Programm und das Ganze ist so aufgebaut, 4x3 Tage in Präsenz, alle 2 bis 3 Wochen Zoom-Call, viele Expertinnen und Experten, du bist ja jetzt auch das erste Mal dabei.
Ich darf eine Session zu KI halten.
Genau, da freuen wir uns und die Teilnehmenden auch alle drauf und ja, wir fangen das jetzt wieder an im November, der Kurs ist halb voll. Sehr früh dieses Jahr schon so viele Anmeldungen, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit und auch noch 13 Plätze frei, insgesamt 25 Leute.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, genau. Wie groß ist das immer community-mäßig, weil viele von unseren Kunden haben das auch gemacht, melden sich und sagen, so total toll. Und ich sage immer, Michael und ich haben geschäftlich nichts miteinander zu tun.
Ja, genau, wir hören das ja gern weiter. Auf, ne? Die Teilnehmenden, wenn wir sie fragen, wo kommt denn her? Ja, wir waren bei Blackboard, haben da das und das gemacht. Also wir, auch wenn wir eigene Businesswelten neben unserem Podcast haben, überschneidet sich das hier schon und deswegen, weil auch alle immer gefragt haben, wann sehen wir Christoph mal, haben wir jetzt gesagt, komm, unbedingt, du auch Bestandteil bei uns, das wird cool.
Wo meldet man sich an?
Genau, anmelden kann man sich bei auf newworkmasterskills.com/executive-programm oder ihr schickt einfach eine E-Mail an hello@newworkmasterskills.com, kriegt ihr sofort eine Antwort, können uns sehr gerne darüber unterhalten, ob das was für euch ist. Wir müssen das irgendwie nicht jetzt verkaufen, sondern wir wollen gucken, ist das was für euch? Wir wollen nur Leute haben, die wirklich davon profitieren und wir gucken auch immer, dass die Menschen untereinander voneinander profitieren können. Deswegen gucken wir auch, dass da ein guter Branchenmix ist. Es ist kein Sales-Gespräch, es ist ein Beratungsgespräch und es kommt auch immer mal wieder vor, dass man sagt, nee, passt glaube ich nicht so gut für dich. Aber geht doch mal zu Christoph zu dem und dem Seminar oder genau. Also wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. hello@newworkmasterskills.com.
Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Hast du, wenn du priorisierst, ein Team, was das supportet, oder bist du, also ich habe jüngst ein Interview auch schon von Elon Musk gesehen, der sagte, nee, ich habe eigentlich keine Assistenz, also ich buche meine Termine selber, weil das für mich der Kernpriorisierungsteil ist, weil er sagt, Zeit ist seine wichtigste Ressource und man kann es von ihm halten, was man will, aber er kriegt relativ viel in den Tag rein, würde ich jetzt mal behaupten. Und das macht er tatsächlich in größten Teilen selbst. Und das fand ich sehr spannend.
Also ich glaube, ich würde bei einem Teil zustimmen und einen Teil anders sehen oder zumindest für mich selber anders machen. Priorisieren, also grundsätzlich priorisieren, was wichtig ist, kann niemand anders für mich. Also das muss ich für mich entscheiden und damit natürlich auch die Priorität für die Companies vorgeben und so weiter. Und das muss natürlich übereinander legen, mit wo ich meine Zeit verbringe. Wo mir aber mein Team, sowohl mein Chief of Staff, Philipp, als auch meine EA, die Dominik, natürlich helfen können, ist sicherstellen, dass diese Prioritäten dann mit meinem Kalender übereinander liegen und sowohl sicherstellen, dass wir das eben die Sachen, die wir dann besprechen, wir machen das auf Quartalsebene, wie gesagt, ausführlicher mit den Prioritäten, aber dann auch jeden Montagmorgen bei unserem Weekly Check-In halt besprechen, okay, was ist, einmal kurz die Prioritäten des Quartals nochmal durchzugehen, haben wir auf allen Themen das gemacht, was diese Woche passieren muss, und wenn nicht, wo bringen wir es unter? Und dann aber auch immer wieder zu hinterfragen, hier hast du jetzt dieses Meeting, das ich ja auch teilweise, und das ist also, vielleicht ist Elon Musk da noch irgendwie effektiver als ich, aber manchmal kommt ja was rein, was in dem Moment, jemand fragt einen an, intern, extern, und sagt, ja, könntest du hier, können wir das, wie auch immer.
Wollen wir einen Podcast aufnehmen.
zum Beispiel. und dann schickt man das irgendwie weiter und dann landet es im Kalender. Und dann mag das in dem Moment auch vielleicht die richtige Entscheidung sein, aber wenn man die Woche anschaut und dann sagt, okay, das sind die Prioritäten, wir haben hier gerade keine Zeit, hier hast du was zugesagt, ja, sollten wir das überhaupt machen? Also manchmal sollte es nicht im Kalender, also und da glaube ich, können eben Philipp und Dominik sehr stark doch auch nur zurückpushen und sagen, ganz kurz, du hast jetzt das hier weitergeleitet, aber eigentlich passt es nicht zu unseren Prioritäten, sollten wir es für dich machen? Und dann kann ich trotzdem durch das über, habe ich ultimativ die Entscheidung über meinen Kalender und sagen, nee, ich halte es für wichtig und deshalb will ich es trotzdem machen. Oder aber sagen, ja, ihr habt recht, solange wir die anderen Themen nicht alle unterbringen und ich nicht trotzdem. Und ich glaube, das Schwierigste daran ist immer, es fällt mir auch wahnsinnig schwierig, meistens sind meine Wochen dann doch, inklusive manchmal der Winning Wednesday, überschrieben mit Meetings. Aber das Schwierigste ist, wenn man sagt, ich habe eigentlich ein sehr wichtiges Thema, da brauche ich jetzt drei Stunden mal die Woche, um einfach drüber nachzudenken und dran zu arbeiten. Diese Zeit dann wirklich frei zu blocken und nicht zu sagen, ja gut, da kann ich hier 15 Minuten abkapseln und hier und am Schluss also ich zumindest kann, wenn ich noch 3/4 Stunde frei habe, komme ich nicht tief genug rein. Und dann mache ich es halt am Wochenende oder am Feierabend und so weiter. Aber sich da wirklich diese Fokusthemen reinzublocken.
Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht's um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/HR. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Eine dieser Fokusthemen für mich momentan, als jemand, der eben auf Technologie schaut, die die Arbeit produktiver macht und Zusammenarbeit macht, ist das, was das Tool der Stunde. Wir sind ja bei Blackboard schon sehr lange beteiligt im KI-Bereich in einer Firma und es war immer die Frage, warum macht ihr das? Aber jetzt ist relativ klar, KI ist ein Produktivitätsheber. Was ist dein Blick quasi aus deiner Rolle rauf auf dem Thema und vielleicht auch jetzt mal mit Blick auf Personios Zukunft? Welche Rolle spielt KI und wie setzt ihr das ein?
Ja, ich hatte tatsächlich gestern, wir haben eine interne, also wir haben zwei Streams, die für uns als Softwarehersteller natürlich wichtig sind. Der eine Stream ist, was bedeutet AI für unser Produkt und für unsere Roadmap? Da hatten wir schon vor dem Launch von ChatGPT-4 und der Rise of Generative AI, es gibt ja verschiedene Arten von AI, aber davor Gen AI hatten wir schon an verschiedenen Produkten gearbeitet, haben auch gerade kürzlich innerhalb von Personio Conversations Personio AI-Powered Answers gelauncht. Mhm. Das heißt, dass wenn bisher konnte Personio Conversations ein strukturierte Konversion Austausch Ticketsystem mit zwischen Mitarbeitenden und HR sein. Jetzt ist da eben noch ein HR AI Chatbot mit eingeschaltet, der dann Fragen von Mitarbeitern automatisch beantworten kann. Wo kann ich, finde ich, mein Development Budget? Das muss nicht der HR nochmal beantworten, sondern das kommt halt dann direkt aus Notion oder aus Confluence oder aus welchem Knowledge Management auch immer und wird dann aufbereitet und dem Mitarbeitenden geantwortet. Kann dann trotzdem mit HR noch ein paar Tricks, wenn er irgendwie keine Antwort hat, aber also innerhalb von unserem Tool, das ist jetzt nur ein Beispiel, wo wir das schon gelauncht haben, da werden wir sicher noch viele andere Anwendungen haben, wo wir die Arbeit unserer Kunden vereinfachen und die Produktivität in HR-Teams steigern mit Anwendung von AI innerhalb von unserer Software. Der andere Stream, der auch für uns intern wichtig ist, natürlich die interne Anwendung auf unsere eigenen Prozesse. Und im HR nutzen wir natürlich Personio und da kriegen wir dann automatisch, sobald wir was einbauen, die Anwendung. Aber auch in anderen Bereichen ist es natürlich wahnsinnig wichtig. Und wir haben so eine Taskforce intern gegründet, die besteht aus Repräsentanten von jedem Department, 2 bis 3, je nach Größe des Departments, und die gerade so das ganze Unternehmen mal mappen und sagen, was sind eigentlich, also die wurden natürlich geschult und nochmal genau erklärt, was sind eigentlich die Use Cases von Gen AI und an welchen Stellen kann man da wirklich Impact haben, und dann mappen sie das ganze Unternehmen und schauen, wo könnten wir es machen. Also zum Beispiel im Marketing können wir da Gen AI wahrscheinlich für Content Marketing einsetzen, in der Art, wie wir intern Job-Applications schreiben. Sollten wir die jedes Mal selber schreiben oder können wir da vielleicht eine hochladen und sagen, hier passt die an mit dem Content auf X, wie auch immer. Also solche Dinge zu identifizieren und dann eben anzufangen, damit zu testen, die Teams abzuskillen und dann daran zu arbeiten. Und ich glaube, und da geht es jetzt erstmal um natürlich, die Raw Application von Sachen wie ChatGPT, aber dann natürlich auch wiederum zu schauen, gibt es da schon Tools, ähnlich wie wir mit Personius natürlich einbauen, wird es natürlich auch Unternehmen wie Zendesk oder Notion oder andere geben, die das in ihre Tools einbauen und dann natürlich zu schauen, was können wir da nutzen, um Produktivität zu steigern. Aber ich glaube, die Kernaussage, die ich auch in dem Meeting dort getroffen habe, war, ist es nicht die Frage, ob GenAI für uns als Unternehmen sowohl im Produkt als auch intern relevant werden wird, sondern wie und wo ist der größte Hebel und wo ist es wirklich effektiv und wo macht es keinen Sinn.
Wie stark überrascht warst du über die Geschwindigkeit, die jetzt drauf ist auf dem Thema, dass es plötzlich so viel Vorschub bekommen hat?
Also ich glaube, es sind alle überrascht. Ich, vielleicht eine Anekdote. Ich hatte Anfang des Jahres mal die Chance, bei einem Dinner mit Bill Gates zu treffen und er hatte damals erzählt, dass er sich mit den OpenAI-Foundern getroffen hatte, ich glaube im März oder Mai letztes Jahres, irgendwann so vor einem Jahr ungefähr. Und damals hatten sie dann die erste Version von ChatGPT vorgestellt und er meinte, naja, ist jetzt irgendwie noch nicht so impressive und kommt mal zurück, wenn das Tool diesen Test besteht. Und das ist irgendeine amerikanische Universität, ein Einstelltest. Und dann kamen sie wohl im August nochmal zu ihm nach Hause und beim Barbecue und haben ihm dann gesagt, ja, das kann jetzt ein Test. Und er meinte initial auch, I thought this would have given me 3-4 years until they would come back. Und dann sind sie halt 4 Monate später zurückgekommen. Und ich glaube, das war für ihn eine Überraschung, aber es war auch für die OpenAI Founders eine Überraschung. Und das Gleiche war dann auch, als er gesagt hat, da war ich auch überrascht, wie stark er noch involviert war bei Microsoft und mit Satya Nadella diese Entscheidung zu treffen, 10 Milliarden da zu investieren. Und er meinte, we don't really know what this will bring. Also die wussten, es kostet viel Geld und Ressourcen natürlich, diesen Algorithmus weiter zu trainieren, aber es war einfach so far GenAI und ChatGPT have read the entire Internet, now we'll have it watch the entire Internet, also die haben die ganzen Videos und so weiter auch da eingespielt, but we don't know, will this be flat, will this be 100% uplift? Also ich glaube, alles, was ich sagen will damit ist, selbst das Spannende an den Large Language Models ist ja so, wir verstehen natürlich, wie die zu dem Outcome kommen, aber wir verstehen noch nicht so richtig, warum genau war es jetzt, welche Increase in Erfolg davon macht. Und ich glaube, das ist, wenn es selbst irgendwie die absoluten Kernakteure hier nicht so ganz auch überrascht waren von der Geschwindigkeit, war ich natürlich genauso überrascht. Aber so ist es immer mit irgendwelchen Breakthroughs. Ich glaube, das Spannende ist halt in dem Fall, dass es sicherlich im Vergleich zu anderen gehypten Technologien der letzten Jahre oder das, glaube ich, schon eine ist, die jetzt trotzdem nicht innerhalb von 12 Monaten die ganze Welt auf den Kopf stellen wird, aber über die nächsten 3, 4, 5 Jahre ähnlich wie ein iPhone und solche Dinge, schon eine große Veränderung.
Ja, ich habe bei unserem, wir hatten einen AI Enablement Day gemacht mit diversen Firmen und eine von Merantix, wo wir beteiligt sind, eine Machine Learning Expertin war dabei und sie sagte, die meisten Entwickler, die sie kennt in dem Bereich, sind sehr überrascht, was das Tool nachher leisten kann. Also die Ideen, was nachher rauskommt, das war gar nicht klar. Also Sprache eigenständig, das kam dann alles und Leute denken ja häufig, das ist reinprogrammiert oder reintrainiert. Ist es ja in vielen Fällen nicht. Also insofern, ich sehe das genauso, a lot to come. Und das ist eine strong story, muss man ganz klar sagen, wenn Bill Gates selber überrascht war, der sonst immer ganz gut eigentlich die Sachen einschätzt. Ich habe deinem Team versprochen, wir bleiben hard on time, damit wir hier nicht in Hektik kommen. Insofern, ich könnte das eine Stunde mit dir fortsetzen, muss ich gestehen. Ich werde dann also kommen, wenn du dann irgendwann global das People Operating System gebaut hast, dass wir immer schön ein paar Abstände dazwischen haben und du was von der Reise teilen kannst. Wir haben eine Abschlussfrage für unsere Gäste, die mich bei dir sehr neugierig macht. Die ist die Anschlussfrage zu, wie bist du der Mensch geworden, der du bist? Nämlich die Frage, wo willst du noch hin?
Also, du hast vorher von außen gesagt, ich habe es dir bestätigt, ich habe sehr viel Spaß in meiner Rolle und ich glaube, die Opportunity, die wir haben, ist riesengroß. Ich glaube, es gibt noch wahnsinnig viel zu tun, sowohl in unserem stehenden Produkt, neuen Produkten, aber auch in dem Marktpotenzial. Wir haben mit den 10.000 oder über 10.000 Kunden, die wir gerade haben, sind wir in Europa allein ungefähr bei 0.5% Marktpenetration und was einfach zeigt, wie viele Unternehmen noch von Digitalisierung im HR profitieren können und daran arbeiten wir hart und da wollen wir helfen, witzigerweise auch nicht nur, haben wir auch gelernt über Zeit, nicht nur Unternehmen, sondern auch Organisationen. Wir haben wahnsinnig viele Non-Profits, Universitäten, politische Parteien, alle nutzen. Also im Endeffekt zu deiner Frage, was du selber gesagt hast, wir wollen das Globally Leading People Operating System werden und da werde ich sicherlich noch eine lange Zeit beschäftigt sein und wir wollen beweisen, dass so ein Unternehmen aus Europa kommen kann und groß eine Kategorie dominieren kann. Und das wird sicher noch eine Weile gehen, da wird es irgendwann einen Börsengang geben, aber alles ist nicht so wichtig, sondern wirklich das langfristige Ziel ist dahin. Die einzige Sache, was ich mir noch sehr gut vorstellen kann, irgendwann zu machen, wäre irgendwann in die Politik zu gehen. Das ist tatsächlich so karrieretechnisch, ich werde nicht nochmal ein Unternehmen gründen, aber wenn ich irgendwann bei Personio rausgehe, könnte ich mir das gut vorstellen. Ich weiß bisher noch nicht so genau, was da ein effektiver Weg wäre, in die Politik zu wechseln. Ich versuche gerade mit dem Beirat Junge Digitale Wirtschaft beim Herbeck da ein bisschen Einblicke zu bekommen und mich an anderen Stellen immer wieder mit Politik und Politikern auszutauschen, um da einfach zu lernen. Aber das ist definitiv, was ich motivierend fände, weil ich glaube, der einzige Bereich, wo man noch mehr Impact haben kann als durch ein Gründerunternehmen, ist in der Politik.
Das würde ich mir für die Politik bei uns wünschen. Und hör dir unbedingt die Podcast-Folge 22 an, die wir aufgenommen haben mit Warren Rustand. Der war Chief of Staff vom US-Präsidenten. Das war eine Folge, die habe ich am Tegernsee aufgenommen beim Wandern und ganz spontan. Und der hat mir gesagt, in einem Leadership-Training, was ich mit ihm in Washington machen durfte, er sagte, Christoph, du trägst Verantwortung als Leader. Du hast in die Politik zu gehen. Und das hat er sehr energisch formuliert. Hör dir die Folge mal an. Ist wirklich ein toller Mann, ein toller Mensch. Und das würde ich mir sehr wünschen, dich in der Politik zu sehen. Danke, dass auch ich deine Reise begleiten darf. Also das ist wirklich immer eine große Freude, das zu hören. Und ja, ich sage das jetzt schon mal, es gibt eine Anschlussfolge in der nächsten Runde. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du wieder da warst.
Danke, Christoph. Und ja, noch viel zu tun. Und dann können wir darüber wieder sprechen.
So, ihr werdet verstehen, warum ich sauer bin, dass ich nicht dabei war. Ich glaube, wir werden Hanno nochmal zu Besuch haben, ein viertes Mal. Ich bestehe darauf. Mir hat sehr gut gefallen, diese Mischung aus Humbleness, also die Füße wirklich am Boden haben. Hat am Anfang so etwas gesagt wie, ich hoffe, ich habe mich in den letzten Jahren als Mensch nicht so verändert. Ich glaube nicht, dass er das so gemeint hat, denn Veränderung ist ja immer Teil der Entwicklung. Aber ich glaube, was er gemeint hat, ist, dass er sich nicht zum Negativen verändert hat. Und ich habe andere junge Unternehmer kennengelernt, denen das nicht so gut bekommen ist, dieser viele und frühe Erfolg. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und die Bandbreite von ich nenne mich ungern Chef und wir können hier wirklich eines der größten Softwareunternehmen der Welt aufbauen. Die ist irre und ist gut und die ist aber total glaubwürdig bei ihm. Und ich bin froh, dass Christoph zum dritten Mal die Chance hatte, mit diesem Ausnahmegründer Hanno Renner zu sprechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns über Beurteilungen, Bewertungen auf den Plattformen, gerne auch in Textform. Schreibt ruhig mal rein, wenn ihr eine Folge gut gefunden habt. Sterne lasst uns gern auch da, am liebsten 5, wenn es weniger sind, schickt sie uns lieber als Mail. Ich weiß, das ist immer viel Arbeit, aber es hilft uns als Podcaster voranzukommen und für die, die es schon gemacht haben, vielen, vielen Dank und für euch alle, die uns schon seit so vielen Jahren treu sind und die neu dazugekommen sind und die wieder dazugekommen sind, genauso vielen, vielen Dank für alles.